Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 3.3 Anleitung zur praktischen Ausführung magischer Experimente des bewussten Ich.
Für den Anfänger in der Magie liegt es wohl am nächsten, mit der Einübung optischer und akustischer Halluzinationen sowie mit der Hervorbringung von Fernwirkungen zu beginnen. Besonders möchte ich dabei betonen, dass verschiedene Menschen verschiedene Anlagen besitzen. Wer für optische Versuche geeignet ist, braucht es nicht notwendig auch für akustische oder motorische zu sein. Ein allgemeines Kennzeichen für magische Begabung gibt es nicht, ebenso wenig für künstlerische Veranlagung, da jeder Mensch besonders geprüft werden muss, ob er für Malen, Zeichnen oder Musik und so weiter begabt ist. Die auch jetzt noch verbreitete Ansicht Reichenbachs, dass man nur im Allgemeinen auf Sensitivität oder, in meinem Sinne ausgedrückt, auf magische Veranlagung prüfen müsse, ist nicht zutreffend. A. Optische Halluzinationen. Man betrachte einen in bequemer Sehweite aufgestellten Gegenstand möglichst aufmerksam, schließe die Augen und suche ihn jetzt, ohne den Kopf zu wenden und überhaupt die Körperhaltung zu ändern, lediglich vermittels des Vorstellungsvermögens ebenso lebhaft und real und in der gleichen Entfernung vor sich zu sehen wie unmittelbar vorher. Entschwindet allmählich das klare Bild desselben, dann öffne man wieder für einige Zeit die Augen, um das Objekt von neuem genau zu betrachten. Es handelt sich also zunächst sozusagen um ein reines halluzinatorisches Kopieren einer optischen Vorlage. Mit der Zeit wird es gelingen, eine Halluzination des betreffenden Gegenstandes bei geschlossenen Augen ganz klar vor sich zu sehen. Hauptsache ist dabei, die ungewohnte, entgegengesetzt verlaufende Erregung im optischen Apparat einzuüben und die Vorstellung wirklich sehen zu lernen, das heißt zur Halluzination auszubilden. Bei den meisten Menschen, namentlich bei solchen, deren Beruf nur wenig optische Vorstellungen erfordert, ist wohl dazu viel Zeit und Ausdauer erforderlich. Für solche genügt es anfangs, wenn sie die später zu reproduzierenden Gegenstände immer wieder genau und mit gespannter Aufmerksamkeit betrachten. Ferner dürften besonders bei nervösen Naturen starke Schwankungen im Gelingen der Experimente eintreten, da eben der für diese magischen Versuche benutzte optische Apparat nicht wie ein rein physikalischer völlig unabhängig und mechanisch sich behandeln lässt, sondern in seiner Leistungsfähigkeit unter Umständen stark von der jeweiligen Gesamtnervenstimmung des betreffenden Menschen abhängt. Anfangs tritt sehr leicht Überanstrengung ein. Man übe darum zunächst immer nur kurze Zeit, aber dafür wiederholt während des Tages. Ist einmal der prinzipielle Fortschritt, nämlich das wirkliche Sehen der optischen Vorstellung erreicht, dann wird es bald leicht sich ganz in das vorschwebende optische Bild zu vertiefen und dasselbe unter Aufwendung von Muskelenergie allmählich zu verstärken. Besonders veranlagte Naturen können dann auch zur Gewinnung noch größerer Energiemengen merkliche Hemmungen der Atmung und der Herztätigkeit eintreten lassen, die bekanntlich von den großen spiritistischen Medien, von indischen Yogis und so weiter vielfach bis zum Extrem getrieben werden. Will man die Halluzinationen fotografieren oder anderen Personen sichtbar machen, dann muss man natürlich, wenn sie einmal real zu werden beginnt, einen verdunkelten Raum aufsuchen und selbstverständlich die Augen offen halten, weil sonst aus ihnen das Licht ebenso wenig heraus kann, als es bei geschlossenen Augen in dieselben eindringt. Als Dunkelraum genügt ein gewöhnlicher, im Wohnzimmer befindlicher Kasten, zum Beispiel ein Kleiderkasten, dessen Fugen durch schwarze Filz- oder Tuchstreifen lichtdicht verschlossen sind und welcher durch Entfernung des Inhalts und Einbringung eines Stuhles schnell gebrauchsfertig zu machen ist. Um die Übungen interessanter und anregender zu gestalten, wählt man Gegenstände von besserer, womöglich künstlerischer Beschaffenheit. Doch dürfen dieselben, namentlich wenn man möglichst rasch zu fotografierbaren Halluzinationen gelangen will, für gewöhnlich nicht zu groß sein, Durchmesser 1 bis 4 cm, damit eine starke Lichtkonzentration stattfindet. In allen Fällen ist ferner Einfachheit der Zeichnung, Form und Farbe und überhaupt der gesamten Beschaffenheit eine wichtige Bedingung, so dass zum Beispiel von Briefmarken, Ansichtskarten und so weiter nur wenige geeignet sind. Ich habe mir namentlich um ein Unterbewusstsein siehe. Kap 5 zur Mitwirkung anzuregen, allmählich eine förmliche Sammlung der verschiedensten für optische Reproduktion geeigneten Gegenstände angelegt. Dieselbe enthält einfache Zeichnungen der verschiedensten Art, wie Ringe, Kreuze, Buchstaben, Ziffern von intensiver, stark vom Hintergrund sich abhebender Farbe, die ich mir vermittelst weißer, roter, grüner, blauer, schwarzer Tinte oder Farbstift auf Papier, zum Teil nach Metallschablonen herstellte. Ausschnitte größerer farbiger Buchstaben aus Drucksachen. Farbige Tabellen. Die Flaggen aller Staaten der Erde. Verlag Moritz Ruhl, Leipzig und Weltflaggenkarte. Karl P. Geuter, Darmstadt und Leipzig. In bunter Seide ausgeführte Flaggen der verschiedenen Staaten käuflich in Warenhäusern und Spielwarenhandlungen. Besonders geeignet ist darunter zum Beispiel die schweizerische Weißes Kreuz auf rotem Grunde, Gegenstück dazu die Sanitätsflagge Rotes Kreuz auf weißem Grunde, die japanische Handelsflagge Rote Kreisfläche auf weißem Grunde und so weiter. Runde und viereckige Scheiben, Ringe und Kugeln von intensiver Farbe aus Holz, Elfenbein, Zelluloid. Künstliche Blumen. Selbstverständlich eignen sich auch Naturobjekte, zum Beispiel zahlreiche Blumen und Blätter. B. Akustische Halluzinationen. Die Einübung akustischer Halluzinationen erfolgt analog den optischen. Man spreche sich einzelne Buchstaben in Zwischenräumen vor, zum Beispiel das Alphabet, gebe dabei gleichzeitig genau Acht auf den Klang der Stimme und den Eindruck, welchen dieselbe auf das Gehör macht und suche den verklingenden realen Ton vermittels des Vorstellungsvermögens ebenso lebhaft und real noch weiter zuhören, wie unmittelbar vorher. Man suche also das akustische Nachklingen zu verstärken und zu unterstützen, ähnlich wie vorher das optische, und richte die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Ohrgegend. Entschwindet allmählich die klare Vorstellung, dann spreche man sich den Buchstaben oder den nächstfolgenden abermals vor und verfahre wieder wie vorher. Natürlich wird man auch hier nach verschiedenen Richtungen abwechseln. Besonders geeignet ist eine schwach tickende Uhr. Man halte sie unmittelbar an das Ohr, horche genau und entferne sie, während man gleichzeitig das Ticken am Ohr weiter zu hören sucht, schnell wieder aus dem Hörbereiche. Namentlich bei Wiedergabe der eigenen Stimme besteht, wie bereits Seite 49 erwähnt, die Neigung zu einer Art bauchrednerischen Flüsterns überzugehen. Diese Gefahr einer Verwechslung ist aber umso geringer, je mehr es sich um Töne, Geräusche, kompliziertere Klangfiguren handelt, welche mit der menschlichen Stimme und den gewöhnlichen Sprachwerkzeugen schwer oder gar nicht nachzuahmen sind. C. Geruchs- und Geschmackshalluzinationen. Wenn man eine optische Halluzination einübt, assoziieren sich mit der Zeit fast von selber noch anderweitige Vorstellungen, welche mit der ersteren gewöhnlich verbunden sind. Bei Einübung der optischen Halluzination einer Rose, eines Veilchens oder Maiglöckchens nimmt man sehr leicht den entsprechenden Geruch wahr. Will man jedoch das Hauptgewicht auf den Geruch legen, dann denke man sich die Blume unter die Nase gehalten und bemühe sich an ihr zu riechen. Man richte also die Hauptaufmerksamkeit auf die Geruchsnervenendigungen und suche sie durch die entsprechende Geruchsvorstellung zu beeinflussen. Analog verfahre man mit Geschmacksobjekten, zum Beispiel Früchten, die man sich in den Mund geführt denkt. Eine Geruchsempfindung entsteht bekanntlich dadurch, dass von einer riechenden Substanz materielle Partikelmoleküle in die Nase gelangen und durch ihre Schwingungen die Geruchsnervenendigungen mechanisch reizen. Ich bin nun schon wiederholt gefragt worden, ob wohl umgekehrt eine reine Geruchshalluzination so weit getrieben werden könne, dass eine riechende Substanz erzeugt werde scheinbar entsprechend einer Lichterzeugung durch eine reale optische Halluzination. Diese Frage muss ich entschieden verneinen, denn das wäre eine vollständige Materialisation, welche vermittels der Geruchsnerven allein sicher nicht möglich ist. Im Übrigen verweise ich in dieser gewiss nicht vordringlichen Frage auf Abschnitt F dieses Kapitels Seite 59. Materialisationen, wenn sich in der Literatur Angaben über Geruchsempfindungen zum Beispiel bei spiritistischen Sitzungen finden, so dürfte es sich wohl nur um telepathische Vorstellungsübertragungen von Seiten des Mediums auf die Sitzungsteilnehmer handeln. Vergleiche dazu Seite 178 und folgende. D. Motorische Halluzinationen, mechanische Fernwirkungen. Da man motorische Energie ohne weiteres und in normaler Weise auf den gewöhnlichen, hierfür bestimmten Nervenbahnen bis zur Körperperipherie, zum Beispiel bei Bewegung der Finger bis zu den Spitzen derselben senden kann, ist hier die besondere Einübung einer zentrifugalen Erregung nicht erforderlich. Aber trotzdem ist etwas Neues dabei zu lernen. Es besteht die Aufgabe, die zentrifugale Erregung der peripheren Organe Hände, Füße vom Bewegungsakt, der sonst stets damit verbunden wird, zu trennen, also Hände und Füße motorisch zu innervieren, ohne sie wirklich zu bewegen. Man muss also zum Beispiel lernen, sich immer lebhafter vorzustellen, dass man einen vor sich auf den Tisch gelegten Gegenstand mit der Hand in Bewegung setze, ohne sie aber in Wirklichkeit zu rühren. Man muss, physiologisch und psychologisch ausgedrückt, die bloße sonst hauptsächlich nur die motorischen Gebiete der Hirnrinde erregende Bewegungsvorstellung zur subjektiven auch die peripheren motorischen Organe innervierenden Bewegungshalluzination ausbilden. Eine reale Halluzination erzielt man schließlich, wenn es auf diese Weise gelingt, größere Energiemengen in die Hand und über dieselbe hinauszutreiben, so dass der davor befindliche Gegenstand ohne Berührung in Bewegung gerät. In der Praxis verwende man natürlich kleine, leichte Gegenstände wie Kugeln, runde Bleistifte, die sich in unmittelbarer Nähe der auf dem Tische liegenden oder langsam darüber hinweggeführten Hand befinden. Die Unterlage muss möglichst glatt sein, damit beim Rollen nur eine geringe Reibung zu überwinden ist. Ein vorzügliches Mittel, um schwächere derartige Fernwirkungen einzuüben und zu kontrollieren, bietet die Anwendung einer empfindlichen, natürlich durch ein Glasgehäuse vor Luftströmungen geschützten Waagesiek, die noch Bruchteile eines Milligramms anzeigt. Man setzt sich vor dieselbe, richtet die Aufmerksamkeit auf die eine Schale und sucht sie in Gedanken herunterzudrücken. Man wird es vielleicht für fantastisch erklären, wenn ich die Möglichkeit behaupte, einen Gegenstand lediglich vermittelst ausgestrahlter Energie zu beeinflussen. Wie würden wir aber über die Leistungen eines Magnets erstaunen, wenn uns dieselben nicht schon von Jugend auf geläufig wären? Gibt es nicht außerdem in die Ferne wirkende anziehende und abstoßende elektrische Kräfte sowie eine Massenanziehung, die nicht bloß auf irdische Entfernungen wirkt, sondern in unendliche Räume, und welche die Erde mit der Sonne und die Himmelskörper überhaupt untereinander verbindet? Selbstverständlich will ich aber damit die Frage bezüglich des inneren Wesens der bei den erwähnten motorischen Experimenten wirksamen Energieform durchaus offen lassen. Herr A.H., Chemiker in und bei Brüssel, teilte mir, nachdem er die erste Auflage dieses Buches gelesen, aus eigenem Antriebe in einem Briefe vom 18. November 1912 bezüglich seiner Erfahrungen über Fernwirkungen Folgendes mit: Ich habe ebenfalls psychophysikalische Experimente gemacht. Zunächst Bewegungsphänomene. Dieselben gelangen mir alle vorzüglich vor 3 Jahren, bis vor einem halben Jahre etwa während einer langen und schweren Erkrankung Herzerweiterung, Herzbeutelentzündung, Arteriosklerose etc., wo ich alle Zeit der Rekonvaleszenz diesen interessanten Studien widmete. Auch das Wagenexperiment Sieg Seite 25 ihrer Schrift der zweiten Auflage Seite 29 gelang mir oft. Heute ist mir jede Beeinflussung jener Papierapparate und so weiter unmöglich. Vor 2 Jahren konnte ich in einer Entfernung von 2,5 bis 2,75 Meter selbst durch Konzentration des Willens eine kleine Mühle in Bewegung setzen. Wir arbeiteten öfters zu zweit, wir erhielten Addition und Subtraktion der bezüglich Willenskräfte. Sollte die gänzliche Wiederherstellung schuld an dem Verlieren jener Psychokräfte sein? Ich beantwortete die Frage mit Ja und verweise im Übrigen den Leser auf Seite 101 dieses Buches. E. Kompliziertere Halluzinationen. Materialisationen. Wie bereits vorher erwähnt, assoziieren sich sehr leicht selbst ganz verschiedene Vorstellungen, wenn sie nur gewöhnlich miteinander zusammen vorkommen, so dass man fast, ohne es zu wollen, zum Beispiel statt der einfacheren Halluzination des Geruchs einer Rose die zusammengesetzte einer riechenden Rose einübt. Wenn man versucht, magisch auf die Schale einer Waagesiek zu drücken, um einen Ausschlag derselben zu bewirken, gesellt sich dazu sehr leicht die optische Vorstellung einer Hand, da man eben gewöhnt ist, eine solche Manipulation vermittels der Hand hervorzubringen. Es gesellt sich ferner dazu das Gefühl, dass man die Schale berühre, kurz, es verbinden sich mit der motorischen namentlich noch optische und sensible Vorstellungen bzw. Halluzinationen. Da wir es nun in der realen Welt, die uns umgibt, nicht bloß mit optischen, akustischen, sensiblen Wahrnehmungen und so weiter zu tun haben, sondern besonders auch mit wirklichen materiellen Gebilden, so wird es verständlich, dass bei der magischen Wiedergabe irgendeines Gegenstandes die Neigung besteht, denselben nicht bloß rein optisch, akustisch, sensibel zu reproduzieren, sondern auch wirklich materiell. Es besteht sozusagen die natürliche Tendenz zur vollständigen Materialisation des betreffenden Gegenstandes, selbst wenn man zunächst nur die eine Sinnesseite desselben, zum Beispiel die optische, wiedergeben will. Im dritten Kapitel teilte ich mit, dass meine Geister, je mehr ich mit denselben stritt, umso dichter, fühlbarer und handgreiflicher zu werden schienen. Auch konnte ich oft beobachten, dass eine zunächst rein optische Halluzination, je mehr ich mich in sie vertiefte und je energischer ich sie festhielt, umso deutlicher den Eindruck des Materiellen machte. Wenn nun, wie bereits wiederholt auseinandergesetzt, die Kunst des Magiers darin besteht, aus einer bloßen Einbildung etwas Reales zu machen und wenn wir zum Beispiel vermittels des optischen Apparates, den unser Körper besitzt, imstande sind durch bloße Einbildung wirkliches Licht magisch zu produzieren, dann können wir es, ohne uns auf tiefgründige Erörterungen über das Wesen der Materie zu stützen, nicht prinzipiell für unmöglich erklären. Vermittels der Organe, welche uns die Materie wahrnehmen lassen, auch umgekehrt Materie wieder zu erzeugen. Man braucht daher die Angaben, dass in spiritistischen Sitzungen wirkliche Materialisationen vorkommen, nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen und für unrichtig zu erklären. Allein es ist zu beachten, dass es sich bei den bisher besprochenen Halluzinationen, optischen, akustischen, motorischen, sensiblen und so weiter, lediglich um Energieausstrahlungen handelt. Dass die Materie auch nichts anderes sei als eine besondere Energieform oder eine Summe von solchen, lässt sich bis jetzt experimentell, trotz der großen Fortschritte von Physik und Chemie, nicht beweisen. Vom rein experimentellen Standpunkte aus betrachtet, ist darum gegenüber den Literaturangaben über Materialisationen jedenfalls Vorsicht geboten und man wird dieselben wohl meist ohne weiteres als Energieprojektionen betrachten können, welche die Materie in ihren äußeren sinnfälligen Eigenschaften optisch, sensibel und so weiter täuschend wiedergeben, ohne aber tatsächlich eine solche zu sein. F. Gedankenübertragung auf andere Personen. Im Vorstehenden habe ich gezeigt, dass es möglich ist, sinnliche Vorstellungen aus der Tiefe unseres Innern nach außen real zu produzieren und auch für andere Personen sinnlich wahrnehmbar zu gestalten. Aus zahlreichen zufälligen Beobachtungen seit alter Zeit, sowie namentlich aus den exakten und planmäßigen Versuchen der Gegenwart ergibt sich ferner mit Sicherheit, dass es möglich ist, Vorstellungen ohne Anwendung der äußeren Sinnesorgane direkt auf andere Personen, also von Gehirn zu Gehirn, selbst auf größere Entfernungen zu übertragen. Ich verweise darüber auf den 6. Abschnitt dieses Buches. Die zur Erlernung der Magie des bewussten Ich angegebenen allgemeinen Regeln sind so einfach, dass man fast meinen könnte, es handle sich um ein Ei des Kolumbus. Bei näherer Prüfung verhält es sich aber doch anders. Abgesehen davon, dass die Einübung der ungewohnten physiologischen Prozeduren manche Schwierigkeiten bietet, sowie das bei unrichtigem Manipulieren sehr leicht Nervenüberreizungen und namentlich Störungen von Seiten des im folgenden Abschnitt zu besprechenden Unterbewusstseins eintreten können, stellen sich verschiedene sonstige Hindernisse entgegen. Es besteht vor allem große Gefahr der Zersplitterung und Übertreibung. Meinem geistigen Auge enthüllte sich unter Mitwirkung des Unterbewusstseins oft eine wunderbare Detailkunst. Ich nahm nicht bloß einzelne Blumen wahr, sondern ganze Blumenbukette, zum Beispiel von Maiglöckchen mit lieblichem Wohlgeruch, grünende Wiesen mit bunten Blumen, Personen mit allen Details ihrer Kleidung, ihrer Stimme und sonstigen Ausdrucksweise und Benehmens. Manchmal schienen sie sogar zu atmen und fühlbar zu werden. Ich hörte rauschende Musik einer ganzen Musikkapelle. Das war eine Wiedergabe viel zu komplizierter Phänomene und erforderte viel zu starke psychophysische Kraftleistungen für den Anfänger. Daher auch die im 3. Abschnitt beschriebenen, oft schrecklichen Gegenreaktionen von Seiten der überreizten Nervenzentren, wodurch mein Inneres tief aufgewühlt wurde. Ich erwähnte bereits, dass sich Vorstellungen, die gewöhnlich miteinander vorkommen, sehr leicht auch magisch assoziieren. In manchen Fällen ist das ein Vorteil, andererseits aber entsteht dadurch große Gefahr, immer mehr verschiedene Nervenbahnen und Zentren auszubilden und den ganzen Betrieb zu verflachen und zu zersplittern, um schließlich nichts Greifbares zu erreichen. Indem die stärkere Erregung eines Nervenzentrums ein damit näher assoziiertes in Mitleidenschaft zieht, kommt man unwillkürlich dazu, den dabei auftretenden neuen Phänomenen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, namentlich wenn das erstere infolge von Überanstrengung wieder zu erschlafen beginnt. In Omnibus aliquid, in toto nihil ist für den Anfänger in der Magie besonders zu befürchten. Wer sich für eine meinen eigenen Irrfahrten vergleichbare Zersplitterung auf rein spiritistischem Gebiete interessiert, dem empfehle ich, in dem bereits wiederholt erwähnten Schriftchen sei links das 3. Kapitel, die Mediumität meiner Frau, zu lesen. Diese für den Unerfahrenen fast unvermeidliche Zersplitterung war wohl ein Hauptgrund, warum bisher in der Magie nicht viel Planmäßiges erreicht wurde. Vom rein physikalischen Standpunkt aus betrachtet ist ja der menschliche Organismus gewissermaßen ein Universalapparat, vermittels dessen man sozusagen die ganze Welt magisch reproduzieren kann. Es ist eine unendliche Fülle von Vorstellungsmöglichkeiten gegeben, und tatsächlich besteht auch eine verwirrende Mannigfaltigkeit von Verbindungen in der Hirnrinde, so dass man sich bemühen muss, nur bestimmte Bahnen auszubilden und eine Ausstrahlung auf andere Gebiete zu verhindern. Man muss ferner mit Kleinem und Einfachem beginnen. Erst wenn man Kinderpuppen von einigen Zentimetern Länge eingeäubt hat, wird man größere zum Modell nehmen, schließlich sogar ein wirkliches Kind oder selbst einen erwachsenen Menschen. In dieser Weise lässt sich eine planmäßige und stufenförmige Steigerung erzielen bis zur höchsten und kompliziertesten Leistung, im Kopieren. Ein künstlerisches Genie auf magischem Gebiete wird aber natürlich nicht dabei stehen bleiben, sondern alsdann selber frei erfinden. Ähnliche Fehler, wie ich anfangs, machen ständig die Spiritisten. Sie versuchen möglichst bald ganze Geistergestalten zu produzieren. Es finden sich Literaturangaben, dass die Phantome greifbare, lebenswarme Hände hatten und gleichzeitig wie wirkliche Menschen atmeten, sprachen und so weiter. Die Spiritisten beginnen vielfach gleich mit den Tischrücken und bemühen sich große und schwere Tische zu bewegen, ja es kam vor, dass ganze Bettladen in die Höhe gehoben wurden oder dass ein großer schwerer Kasten wie ein Ungetüm daherhumpelte. So werden die schweren Schädigungen, welche die Medien vielfach erleiden, verständlich. Gefesselt und geblendet durch die merkwürdigsten und darum auch am schwierigsten zu erklärenden und nachzuahmenden Experimente genialer Medien übersah man die Erklärung und Ausführung der allereinfachsten und nächstliegenden. Wenn man nun in der erwähnten Weise den verschiedenen Organen größere Mengen von Nervenenergie zusendet, werden sie natürlich kräftiger entwickelt und ausgebildet. Gleichzeitig erfolgt auch ein stärkerer Blutzufluss und damit eine bessere Ernährung derselben, so dass die Leistungsfähigkeit allmählich immer mehr zunimmt. Bei näherer Beobachtung fühlt man dann auch in der Regel zu Beginn eines Versuchs nicht bloß den Eintritt des Energiestromes, sondern auch ein Anschwellen und sogar Starrwerden des Organs. Allen, welche das spiritistische Schreiben erlernt haben, ist dieses Phänomen an der Hand und in den Fingern wohl bekannt. Ich möchte diese Erregung eines Organs, welche mir in mancher Beziehung mit der allerdings nur reflektorisch eintretenden sexuellen Erektion vergleichbar zu sein scheint, ebenfalls als Erektion bezeichnen. Auf einer derartigen freiwilligen oder unfreiwilligen Erektion der Augen beruht nach meiner Ansicht der sogenannte magische oder ekstatische Blick, ferner der Blick mancher irrsinniger Halluzinanten und so weiter. Da eine solche Ausbildung bei den verschiedensten Organen möglich ist, darf man mir nicht einwenden, unser Nervenapparat, unser Auge, unser Ohr und so weiter seien viel zu zart, als dass man vermittels derselben irgendwie merkbare Wirkungen hervorbringen könnte. Sogar das häufig und für längere Zeit wiederholte, fast vollständige Anhalten des Atems und die Hemmung der Herztätigkeit, wie sie bis jetzt nur pathologisch bei Scheintod bekannt sind, schaden dem planmäßig Geübten in seiner Gesundheit nicht. Eine Dame Ärztin, die mehrere Jahre in Indien zubrachte, teilte mir mit, dass die indischen Yogis, die solche Prozeduren ausführen, gesunde und kräftige Leute seien. Aufgrund eigener Erfahrung an mir selber kann ich auf das Bestimmteste erklären, dass die verschiedensten Körperteile durch lange andauernde Übung ganz unglaublich widerstandsfähig gemacht und vorübergehend in einen Zustand versetzt werden können, in welchem selbst bedeutende Misshandlungen und Verletzungen derselben in überraschend kurzer Zeit heilen, indem ihnen schnell sozusagen vom ganzen Körper her Energie zugeführt wird und in welchem sie weniger anatomische und physiologische, als vielmehr zähe, gummiartige, ich möchte sagen energetische, eventuell aber auch steinharte Gebilde zu sein scheinen, denen selbst die gröbsten Prozeduren nichts mehr schaden. Nicht selten machte es mir zum Beispiel Vergnügen, meinen Kopf mit den Fäusten zu bearbeiten. Ich schlug 10 bis 15 Minuten lang in einem sich mir von innen heraus aufdrängenden Rhythmus mit immer größerer Stärke gesetzmäßig auf denselben ein und fühlte mich dabei völlig sicher, dass es mir nicht schaden werde. Herr Geheimrat von G sowie gelegentlich auch andere Personen, denen ich die Manipulation zeigen wollte, ersuchten mich jedes Mal schnell, aufzuhören, da ihnen grauste. Über einen Teil meiner weiteren Erfahrungen auf diesem Gebiete siehe im V-Abschnitt. Der tiefere Sinn und Zweck derartiger Prozeduren wird erst im Zusammenhang mit meinem bei einer späteren Gelegenheit zu besprechenden Hauptziel verständlich. In der Berliner Illustrierten Zeitschrift Die Woche las ich nachträglich aus der Feder des Hauptmanns A. D. Danhauer über die Reise des deutschen Kronprinzen nach Indien im Jahre 1911 bezüglich der indischen Yogis folgenden Bericht, der meine Ansichten bestätigt. Den Frömmsten der Frommen, den heiligen Fakiren, genügte ein bloßes Gangesbad nicht. Sie taten des der Gottheit Wohlgefälligen noch viel mehr. Nur mit einem Lendenschurz bekleidet, schmutzstarrend am ganzen Körper, der samt dem Gesicht mit Asche beschmiert war, übten sie am eigenen Leib die schwersten Kasteiungen inmitten der herbeigeströmten Pilgerscharen aus. Einer von ihnen hatte sich bis zum Hals eingraben lassen. Nur sein Kopf ragte über dem Erdboden empor. Das Gesicht himmelwärts gekehrt, die Augen weit geöffnet, starrte er bewegungslos in die unbarmherzig niederbrennenden Strahlen der Tropensonne, ohne auch nur mit den Wimpern zu zucken. Der dollste von diesen religiös Wahnsinnigen war ein Fakir, den die nächste von unserem Kronprinzen aufgenommene Abbildung, Seite 396, zeigt. Unbeweglich, in stoischer Ruhe vor sich hinstarrend, hockte er auf einer mit Hunderten von spitzen Nägeln gespickten Holzbank und schien sich dabei ganz wohl zu befinden. Im Jahre 1912 hatte ich in München Gelegenheit, einer öffentlichen Vorstellung zweier indischen Fakire, eines Mannes und einer Frau, beizuwohnen und dieselben aus unmittelbarer Nähe zu beobachten. Dieselben durchstachen sich die Zunge, die Wangen, die Muskulatur des Oberarmes mit langen Nadeln und ließen dieselben während 5 bis 10 Minuten darin stecken, ohne dass Blutung erfolgte oder Narben zurückblieben. Der Mann durchstach sich mit einer Nadel von der rechten zur linken Seite quer den ganzen Hals unterhalb der Kehlkopfgegend und beließ sie circa eine Viertelstunde lang in demselben. Nach seiner Behauptung ging der Stich durch die Luftröhre, während die zahlreich anwesenden Ärzte bei der Kürze der Zeit nicht mit Sicherheit konstatieren konnten, ob die Nadel in der Luftröhre stecke oder unmittelbar hinter derselben. Dass manche Personen ohne Übung, lediglich infolge abnormer Veranlagung, imstande sind, ihre Muskulatur ohne Schmerz und Blutung mit Nadeln zu durchbohren, ist auch sonst bekannt. Ein hiesiger Herr Chemiker teilte mir mit, dass er früher eine derartige Prozedur öfters ausführte, sowie dass er sich in Freising einmal bei Gelegenheit einer Faschingsunterhaltung im engen Kreise in dieser Beziehung als indischer Fakir produziert habe. Nachträglich wurde mir das auch von Augenzeugen bestätigt. Eine Erklärungsmöglichkeit künstlich erzeugter Unverwundbarkeit ergibt sich aus folgenden Erfahrungen meinerseits. Meine magischen Versuche erforderten häufig andauernde Muskelkontraktionen, siehe zum Beispiel Seite 51. Dadurch entstanden im betreffenden Organ natürlich Blutstauungen. Dieselben wurden von mir oft noch weiter durch verschiedene Mittel, zum Beispiel durch Unterbinden verstärkt, so dass das Organ, ähnlich wie beim Einschlafen, der Arme und Beine schwer und unempfindlich wurde. Wenn nun das auch nachträglich einige Zeit Schmerzen verursachte, so gewöhnte es sich dennoch allmählich an diese Prozedur und schließlich näherte es sich dem Stadium der Unverwundbarkeit, in dem Sinne, dass allmählich immer weniger Schmerz nicht bloß bei diesem Verfahren sondern überhaupt auch beim Schädigen und Verletzen desselben entstand und außerdem schnell wieder Heilung erfolgte. Prinzip war dabei, durch Hemmung des Blutumlaufs und der Innervierung und damit auch der Empfindlichkeit nachträglich einen umso stärkeren Blut- und Energiestrom nach dem betreffenden Organ zu erzielen. Die vorher erwähnte Unempfindlichkeit des Kopfes hatte ich, ohne es zu beabsichtigen, jedenfalls dadurch erreicht, dass es mich öfters drängte, den Hals stark mit einem Tuche zusammenzuschnüren, wobei außerdem manchmal noch des Guten zu viel wurde, namentlich wenn ich nachts im Bette eine solche Prozedur ausführte und dabei einschlief. Manche Leser werden wohl über derartige Manipulationen meinerseits den Kopf schütteln. Ich verweise jedoch auf das mir nachträglich bekannt gewordene, in der Literatur häufig zitierte Werk von Bier, Hyperämie als Heilmittel, Leipzig, Verlag von FCW Vogel, das bereits eine Anzahl von Auflagen erlebte und in welchem Stauungen, speziell auch Kopfstauungen durch Unterbinden als wichtige Heilmittel empfohlen sind. Ich zweifle nicht, dass die Unverwundbarkeit sowie die vorher erwähnte Möglichkeit einer abnorm intensiven Energiekonzentrierung auf einzelne Körperteile später einmal in medizinischer Beziehung von Bedeutung werden wird. Ich zweifle auch nicht, dass der Mensch der Zukunft bei allen scheinbar rein geistigen Verrichtungen immer mehr auch seinen Körper zu Hilfe nehmen wird durch Anspannung der Muskulatur, durch Anhalten des Atems und so weiter, so dass eine größere Vereinheitlichung und Zentralisierung des gesamten Betriebes erfolgen muss, wie es tatsächlich bei gespanntester Aufmerksamkeit, bei lebhaftestem Nachdenken schon vom gegenwärtigen Menschen unwillkürlich geschieht. Wenn auch in geringem Grade, und wie es zur Steigerung des Gedächtnisses und Vorstellungsvermögens und zur Hervorbringung magischer Phänomene von Nutzen ist.